Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Criminal Compliance Podcast. Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Dr. Christian Rosinus. Nach längerer Zeit gibt es mal wieder ein Rechtsprechungsupdate, das Tür und Tor für ein deutsches Unternehmenssanktionsrecht öffnen könnte. Es geht um die Entscheidung des EuGH vom 29. Januar 2026, in der der EuGH entschieden hat, dass eine nationale Vorschrift gegen das Unionsrecht verstößt, wenn sie zur Verhängung einer Sanktion erfordert, dass eine natürliche Person als Beschuldigter zuerkannt wird. Beginnen wir mit einem groben Abriss des konkreten Falls. Was ist passiert?
Also Ausgangspunkt der Entscheidung ist eine Entscheidung im Verwaltungsverfahren Österreich. Gegenstand ist Verstöße österreichischer Banken gegen geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten auf der Grundlage der europäischen Geldwäscherichtlinie. Und da wurden Sanktionen der Finanzmarktaufsicht Österreichs gegen die Finanzinstitute im Februar 2024 verhängt. Und die Banken haben dagegen Beschwerde eingelegt und es landete dann vom österreichischen Bundesverwaltungsgericht.
Klingt eigentlich geradlinig. Wieso ist der Fall auch für uns in Deutschland interessant?
Naja, es gibt gewisse Parallelen zwischen dem deutschen und dem österreichischen Recht, insbesondere im Bereich der Unternehmenssanktionen. Also die Voraussetzung einer Unternehmenssanktion in Österreich ist grob, dass es auch eines Verstoßes durch konkrete natürliche Personen bedarf. Ähnlich wie im deutschen Recht, die förmliche Führung der Person als Beschuldigte im Strafverfahren und eine namentliche Nennung im Bußgeldbescheid. Und das heißt, wenn kein individueller Täter oder Täterin vorliegt, gibt es auch keine Unternehmensstrafe. Und das hat der Europäische Gerichtshof zu entscheiden gehabt auf der Grundlage der Vorlage des österreichischen Verwaltungsgerichts.
Und wieso hat das Verwaltungsgericht in Österreich dem EuGH diesen Fall vorgelegt?
Gut, das Gericht hatte Zweifel an der Vereinbarkeit der nationalen Anforderungen in Österreich mit den Vorgaben der Geldwäscherichtlinie. Und die Tragweite der Richtlinie könnte gefährdet sein durch die zusätzlichen nationalen Anforderungen, insbesondere im Falle von komplexen Sachverhalten oder unklaren Sachverhalten. Und es gibt eben die unionsrechtliche Vorgabe, dass Sanktionen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein müssen.
Was hat der EuGH entschieden?
Der EuGH hat im Prinzip die Zweifel des nationalen Gerichts bestätigt und hat auch klargestellt, dass die juristische Person als Verpflichtete im Sinne der Richtlinie bei der Ausübung der beruflichen Tätigkeit anzusehen ist. Und dass die juristischen Personen neben den natürlichen Personen eigenständige Normadressaten sind. Die nationalen Vorschriften, die an einer Sanktion die Feststellung einer natürlichen Person als verantwortlich anknüpft, sei unvereinbar mit dem Unionsrecht. Das heißt, das sei sozusagen eine zu starke Einschränkung des europarechtlichen Grundgedankens. Und der Hintergrund ist, dass eben der abschreckende Charakter drohend geschmälert werden könnte und Richtlinie möglicherweise ihre Wirksamkeit verliert oder weniger wirksam ist. Es gibt keine Beschränkung der Verantwortlichkeit, denen die Richter den Verpflichteten durch die Mitgliedstaaten auferlegt wurden, auch nicht für juristische Personen.
Welche Relevanz hat die Entscheidung nun für das deutsche Recht?
Also es gibt eine gewisse Parallele zum österreichischen Recht in Deutschland, dass auch das deutsche Sanktionsrecht an schuldhaftes Verhalten einer natürlichen Person anknüpft und insoweit eine Haftung des Unternehmens im Rahmen von Geldbußen etc. nur bei schuldhaftem Handeln eines Leitungsorganes oder einer bestimmten Personengruppe in Betracht kommt. Und der EuGH bricht mit dieser Logik, sofern diese im Widerspruch mit unionsrechtlichem Sanktionsrecht steht. Der EuGH stellt insoweit klar, dass das systematische Versagen ausreichend ist und kehrt quasi von diesem Einzeltätermodell ab. Insoweit sei es ausreichend, wenn nachgewiesen wird, dass das Unternehmen als Ganzes gegen Organisations- und Sorgfaltspflichten verstoßen hat und im Rahmen der Geschäftstätigkeit dieser Verstoß erfolgt ist.
Ich glaube, das kommt vielen sehr bekannt vor.
Genau, es gibt ja ein ähnliches Thema im Rahmen der DSGVO, das heißt des Datenschutzrechts, und ähnliche Prinzipien hat der EuGH bereits im Dezember 2023 im Fall Deutsche Wohnen entschieden. Und auch dort sozusagen geht es darum, dass bei Geldbußen gegen juristischen Personen als Verantwortliche kein Nachweis der Pflichtverletzung eines Leitungsorgans erforderlich ist. Dennoch sei ein Verschulden erforderlich der Verantwortlichen. Insoweit gibt es eine gewisse Parallele zur Kartellrechtsprechung. Das Verschulden kann den juristischen Personen zugerechnet werden, ohne konkrete Identifizierung eines Mitarbeitenden oder einer Mitarbeitenden. Man stellt auf die Gesamtheit der juristischen Person ab. Und Fahrlässigkeit bedeutet insoweit auch, dass die Mitarbeiter aufgrund der unternehmensinternen Organisation und Compliance-Vorgaben Kenntnisse von den wesentlichen Tatsachen oder deren wirtschaftlich-rechtlicher Bedeutung haben müssen. Und insoweit wird dieses Prinzip aufs Geldwäscherecht ausgedehnt. Und insoweit ist klar, und das macht der EuGH auch deutlich, es ist kein Ausnahmefall, sondern es ist ein bewusstes Konzept, das der EuGH vorgibt für derartige Konstellationen. Und dort, wo also europäisches Recht Unternehmen als direkte Verantwortliche adressiert, also etwa im Datenschutzrecht, im Finanzaufsichtsrecht, im Geldwäscherecht, muss man davon ausgehen, dass für die Unternehmenshaftung ein Organisationsversagen ausreicht.
Was bedeutet das jetzt konkret für Deutschland? Wird hier das Ordnungswidrigkeitenrecht umgeschrieben?
Naja, umgeschrieben weiß ich nicht. Vielleicht wird es ein bisschen überlagert vom europäischen Recht. Also es gibt ja die Kernvorschriften, das 130-30 OWG 29. OWG, wo es um die Verbandsgeldbuße geht. Auch da ist Anknüpfungstat die Pflichtverletzung einer individuellen Leitungsperson. Das widerspricht natürlich strukturell der EuGH-Linie. Insoweit wird es da jedenfalls, soweit Europarecht betroffen ist, Anpassung geben müssen. Oder muss man zumindest mit rechnen.
Was ist da jetzt die Folge?
Also nur bei unmittelbarer Geltung verdrängt das Unionsrecht das nationale Recht. Also alle rein national geregelten Bereiche bleiben natürlich grundsätzlich unangetastet. Aber es ist natürlich schon so, dass die unionrechtskonforme Auslegung im Falle von Unionsrechtsbezügen zur Sicherung des Ziels des Unionsrechts, der Ziele des Unionsrechts auch dann vorgenommen werden muss.
Kannst du das anhand einer weiteren Richtlinie nochmals veranschaulichen?
Ja, also ich denke, man könnte zum Beispiel das Thema NIS 2 mir erwähnen. Hat eine ähnliche Logik wie die Geldwäscherichtlinie. Adressat sind nach Artikel 2 öffentliche und private Einrichtungen. Einrichtungen nach Artikel 6 Nummer 830 sind natürliche oder juristische Personen. Und insoweit müssen wirksame Verhältnismäßigkeit und abschreckende Sanktionen zur Sicherung der Einhaltung der Vorgaben der Richtlinie verhängt werden. Insoweit Konsequenz aus der EuGH-Linie, wenn man das durchdenkt. Da gilt dann ein ähnlicher Maßstab für die nationalen Gerichte und Behörden bei NIS-2-Verstößen.
Ganz konkret, was bedeutet das für die Praxis?
Naja, also wenn ich tatsächlich eine Sanktionierung habe durch Aufsichtsbehörden oder dann bedarf es eben keiner konkreten Zurechnung oder eines konkreten Pflichtverstoßes einer natürlichen Leitungsperson. Bisher war es natürlich so, wenn es eine unklare interne Verantwortungsverteilung gab, konnte man sozusagen im Rahmen der Verteidigung gegen eine Unternehmensgeldbuße das ins Feld führen. Insoweit verlagert sich etwas die Kernfrage dahingehend, was ist überhaupt die gebotene Sorgfalt der Organisation und wie nachweist man das nach, sozusagen, die Sorgfalt.
Bekommt jetzt das Verbandssanktionsgesetz, das in Deutschland lange diskutiert wird, durch das Urteil Rückenwind?
Ja gut, das Verbandssanktionsgesetz, also quasi der Ruf nach einer Strafrecht, das der Unternehmen und der entsprechenden Regelungen der jeweiligen Rechte und Pflichten in diesem Kontext nach meiner Meinung ohnehin längst überfällig in Deutschland. Da sind wir auch relativ allein auf weiter Flur. Das Ordnungswidrigkeitenrecht per se, das natürlich auch scharfe Schwerter in Anführungszeichen vorsieht, erweist sich immer mehr als schwierig, auch vor dem Kontext der europarechtlichen Entwicklungen. Es wäre eben konsequent, das jetzt auch einheitlich im deutschen Rechtsraum einfach so regeln und einfach so sozusagen es auch so zu regeln, wie es ist. Es gibt eben eine Täterschaft des Unternehmens, wie auch immer man das dogmatisch dann begründet. Und dann gibt es aber eben auch entsprechende Rechte und Pflichten, die müssen dann ja auch ausgearbeitet und gesetzlich begründet werden.
Was rätst du Unternehmen jetzt konkret?
Ja, es bleibt eigentlich bei dem grundsätzlichen Rat, den man Unternehmen immer geben muss. Man stellt sich ja im Unternehmen in der Prävention sowieso nicht die Frage, wer ist schuld. Ja, das ist dann vielleicht was im repressiven Raum erfolgt, aber dass Unternehmen richtige Strukturen, Prozesse und Kontrollen, Compliance-Management-Systeme aufrechterhalten muss und auch dokumentieren muss und monitoren muss, das ist eh klar. Insoweit bedarf es halt einfach nur mal der Erinnerung, dass es eben diese Line of Defense, ja, wir können gar keinen finden, der dafür schuldig ist. Und auch im Ordnungswidrigkeitengerecht gibt es ja auch das selbstständige Verfahren. Also sowohl die selbstständige Verbandsgeldbuße als auch die selbstständige Einziehung ist möglich. Also es gibt da schon gewisse Ansatzpunkte, die man auch jetzt heute schon beachten muss, aber das wird halt immer weniger, dass man sich auf irgendwelche Formalita da zurückziehen kann. Insoweit Prävention ist key.
Danke für das Gespräch. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Entscheidungen finden Sie wie immer in den Shownotes verlinkt. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich wie immer jederzeit gerne unter info@rosinus-on-air.com. Bis zum nächsten Mal.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.